Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wie groß ist die Bedrohung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Radio und im Fernsehen macht, haben wir immer gut gefunden und da haben wir auch eigentlich keinen Streit. Der ganze Streit geht darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen Rundfunkgebühren bei den mobilen Devices, sprich bei den Apps für Apple-Internetangebote, jetzt kostenlos zuschlägt und damit einen Markt, der im Existieren ist, im Entstehen ist, zerschlägt.
Also es geht Ihnen gar nicht um die Presseähnlichkeit?
Doch, natürlich.
Weil es Aber das ist ja was ganz anderes. Presseähnlichkeit und gratis ist ja was anderes.
Nein, es geht ja darum, dass presseähnliche Produkte erzeugt werden, die wir verkaufen wollen und die der öffentlich-rechtliche Rundfunk verschenkt.
Also wenn er die verkaufen würde, wäre das in Ordnung?
Ja, wir haben ja lange mit Frau Biel darüber verhandelt, ob sie das nicht kostenpflichtig stellen kann. Dann hätten wir vielleicht nicht geklagt. Aber die Kombination presseähnlich und dann Geld für nehmen, die zerstört unser Geschäftsmodell. Und deswegen sind wir wettbewerbsrechtlich da attackiert.
Aber Sie klagen ja nur gegen das Presseähnliche. Sagte es und verschwand.
Ja, das war tatsächlich damals so auf dem Jahrestreffen Netzwerk Recherche 2011 im Medienmagazin vom 2. Juli habe ich das dokumentiert. Da ging es tatsächlich um den Streit. Ist die Tagesschau-App quasi nur eine elektronische Zeitung? Wir hörten Christian Nienhaus, er war damals der WAZ-Geschäftsführer. So lange geht das schon, es geht eigentlich schon länger, denn im Jahre 2009 wurde in den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, so heißt das, damals reingeschrieben, dass die Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie im Netz unterwegs sind, presseähnliche Angebote nicht machen dürfen. Dazu hören wir nachher noch Juliane Leopold. Sie ist bei ARD aktuell Chefredakteurin Digitales. Und wir werden auch kurz hören, wie der Deutsche Gewerkschaftsverbund gemeinsam mit Verdi über diese neuen Änderungen gesprochen hat auf ihrer medienpolitischen Tagung in dieser Woche. Denn der Reformstaatsvertrag, der in der Diskussion war, ist sozusagen abgeschlossen in der Diskussion. Und jetzt sollen nächste Woche die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten entscheiden. Und dann hören wir noch einen Buchtipp von Vera Linz. Und zwar die KI im Kopf, wie künstliche Intelligenz lernt, Gedanken zu lesen. Und das ist doch nochmal spannend, oder?
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Nächstes Mal ist der Begriff presseähnlich der Versuch, Schutzbereiche zu definieren. Das heißt zu sagen, was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht machen? Und er soll nicht ein presseähnliches, zeitungsähnliches Angebot im Netz unterbreiten. Dies wird dann wie viele andere Rechtsbegriffe auch in der Bundesrepublik durch konkrete Ansehungen und durch konkrete Rechtsprechungen auch ausgefüllt. Und vielleicht finden wir zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Verlegern auch noch einen Weg, der erlaubt, die Dinge gütlich voneinander zu trennen und zu besprechen. Wir haben solche Vorbilder in der Vergangenheit. Beim Bildschirmtext gab es zum Beispiel einen gemeinsamen Ausschuss zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den Verlegern. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auf ähnliche Regularien, Regelungsmechanismen auch hier zurückgreift, um die Situation zu befrieden. Und ich glaube, nach wenigen Jahren wird sich das so sortiert haben, dass niemand mehr darüber reden wird.
Wir müssen aber weiterhin darüber reden, das war Martin Stadelmeier, der Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz im Jahre 2008 im Medienmagazin. Es gab immer wieder Versuche, tatsächlich sich gütlich zu einigen. Das wird jetzt nochmal verschärft werden im neuen Reformmedienstaatsvertrag. Und das will ich alles besprechen mit Juliane Leopold. Sie ist Chefredakteurin Digitales ARD aktuell, verantwortlich für alles, was mit der Marke Tagesschau unter anderem im Netz geschieht. Was sind denn, Juliane, heute schon die Regelungen? Was müssen Sie beim Gestalten der App bzw. bei tagesschau.de beachten?
Ja, zunächst mal ist es so, dass uns eben sehr wohl bewusst ist, dass wir besondere Spielregeln haben, weil wir in einem regulierten Markt unterwegs sind, im Unterschied zu unseren Mitbewerbern. Ein großes Thema ist für uns, dass Bild und Ton sehr stark in den Vordergrund gerückt werden. Das kann man gut daran erkennen, wenn man die Tagesschau-App öffnet. In der ersten Ansicht sieht man immer Kurzvideos, die dann eben auch Nachrichten erzählen, aber erstmal eben ein Video sind. Und erst auf der zweiten Ebene kann man sich dann vertiefen, indem man auch zu Artikeln vordringt. Mhm.
Nun gab es gerade, was die Tagesschau-App anbelangt, in den letzten Jahren gerichtliche Auseinandersetzungen. Da hat man zum Beispiel vor Gericht die Tagesschau-App ausgedruckt, also Dutzende Seiten, und hat dem Richter überzeugend darlegen können, sehen Sie doch, das ist doch Zeitung. Nun ist das ja nicht der normale Weg, dass man die Tagesschau-App ausdruckt und auch nicht tagesschau.de. Ist das nicht tatsächlich so, dass der Begriff Presseähnlichkeit überhaupt nicht mehr taugt in so einer Auseinandersetzung, weil selbst die Presse im Netz nicht mehr presseähnlich ist?
Also das ist exakt so, wie ich es sehe. Ich glaube, wir haben es mit einem sehr antiquierten Begriff und einem sehr schwierigen Begriff zu tun. Meiner Auffassung nach ist das, was Nachrichten im Netz sind, ist nicht presseähnlich, sondern es ist in der Regel internetadäquat. Also es findet statt in einer Mischung aus Formaten. Das sind Texte, das sind Töne, das sind Bilder, das sind Infografiken, weil das eben die adäquate Form ist, Informationen und Nachrichten im Web rüberzubringen. Es ist eben nicht eine Zeitung, die als PDF irgendwo hochgeladen wird. Und es ist eben aber auch nicht nur ein Video, was sozusagen nur hochgeladen wird. Was wir wissen aus vielen Befragungen, aus Nutzungsforschungen, jetzt zuletzt gab es eine ARD-ZDF-Online-Studie nochmal dazu, ist, dass dann aber auch Text, und das ist wirklich relevant in dieser Debatte, eine wichtige Rolle spielt für Informationsvermittlung online. Also wir wissen das auch, dass uns Nutzerinnen und Nutzer immer wieder sagen, für mich ist qualitativ gute Nachrichtennutzung im Web eine, bei der ich mir zum Beispiel schnell einen Überblick verschaffen kann. Und das passiert in der Regel über das Lesen. Es passiert nicht über das Anschauen von Videos oder das Hören von Audios. Das sind Mischformen, die dann auch stattfinden. Aber gerade dieser Kern der Information, der schnelle Überblick, vielleicht gerade am Morgen, der findet übers Lesen statt. Und was mich sehr besorgt ist, dass wir über dieses Verbeißen in diesem Begriff der Presseähnlichkeit in eine Situation kommen, die den Blick verstellt auf die Nutzungsbedürfnisse, die sich eben auch über Text abspielen. Und aus meiner Sicht ist es so, wir haben einen Auftrag, Leute gut zu informieren, adäquat zu informieren. Und das heißt, wir müssen sie auch mit Text informieren. Der Begriff presseähnlich ist auch so absurd, weil es ja kein Äquivalent rundfunkähnlich gibt. Also es gibt einen großen Verlag in Deutschland, der ist außerordentlich erfolgreich mit Podcasts. Gönne ich den Kolleginnen und Kollegen auch herzlich. Nur es würde niemand auf die Idee kommen, diesen Verlag als Rundfunkanstalt zu bezeichnen, nur als rundfunkähnlich zu bezeichnen. Es kommt übrigens auch niemand auf die Idee, die Mitbewerber aus dem privaten Umfeld, die zum Beispiel T-Online heißen, als presseähnlich zu bezeichnen, obwohl sie ja auch in diesen Mischformen agieren. Dieser Begriff ist, ich sage jetzt mal zugespitzt, ein Kampfbegriff in der Auseinandersetzung zwischen einigen Verlagen und den Öffentlich-Rechtlichen.
Wenn ich die Verleger richtig verstanden habe, in den letzten Jahren geht es auch gar nicht darum, dass die Tagesschau zum Beispiel nicht Text machen darf, sondern dass sie monieren, dass das Zeilen ohne Ende sind. Das hat die Medienpolitik zu Recht nicht definiert. Damals hätte man ja sagen können, alles was über 30 Zeichen ist, ist presseähnlich. Das fanden die damals schon Quatsch. Es ist die Anmutung, die kritisiert wird, dass man eben tatsächlich im Internet ein vergleichbares Konkurrenzangebot macht, was auf der einen Seite beitragsfinanziert ist und auf der anderen Seite sich am Markt refinanzieren muss. Und das scheint mir plausibel, dass man da Regelungen finden muss, um ein friedliches Nebeneinander-Existieren zu gewährleisten, in jedem Zweifel. Aber was würden sich denn nun für Bedingungen herausstellen, wenn der neue Reformstaatsvertrag in Kraft treten würde, so wie es im Entwurf vorgesehen ist? Was müssten Sie neu beachten?
Also zunächst mal ist mir wichtig zu sagen, ich kann jetzt nur für mein Angebot sprechen. Wir haben uns diesen Entwurf angeguckt und wir haben geschaut, was er bedeuten würde für unser Tagesschau.de-Angebot, sowohl im Web, in der App, als auch im Social-Media-Bereich. Also ich spreche heute nicht, das wäre total vermessen jetzt für die gesamten ARD und ihre Telemedien-Angebote. Was für uns momentan sehr wichtig ist, ist, dass wir bei dem Thema Sendungsbezug, und das ist ein Punkt, der uns eben unterscheidet als regulierten Anbieter von Verlagen, wir müssen diese Sendungsbezüge herstellen.
Aber das gilt ja bisher schon, glaube ich, ne? Ja. Dass man nachweisen muss, dass das, was man quasi im Netz abgedruckt hat, auch in den Sendungen vorkam.
Richtig, ich war ja auch noch nicht fertig mit meinem Punkt. Wir sind eine Gemeinschaftseinrichtung der ARD und wir dürfen deswegen Sendungsbezüge auch landesrundfunkanstalt übergreifend herstellen. Ich kann das gerne erläutern. Also Es ist für uns zum Beispiel sehr wichtig, wenn wir in den Nachrichten morgen kommen und wir haben eine Entwicklung gehabt über Nacht in den USA, die ja dann Tag hat. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Präsidentschaftsdebatte dort. Und es gibt eine Begleitung dieser Debatte durch Hörfunker, die dann in den frühen Hörfunkwellen der ARD laufen, dass wir auf diese Hörfunkskripte zum Beispiel auch zugreifen können und sie auch auswerten können für die Morgenversorgung von Nachrichten von Nutzenden. Das geht momentan, weil wir eben einen übergreifenden Sendungsbezug herstellen können. Es wird nicht mehr gehen in dem Entwurf, weil wir dort beschränkt sind auf eigene Sendung. Und die Tagesschau hat eigene Sendung in der Nacht, im Unterschied zu manch anderen Landesrundfunkanstalten oder zu manch anderen Websites von Landesrundfunkanstalten.
Aber sie speist sich nicht aus den Korrespondentenberichten der Hörfunker.
So ist es. Sie speist sich dann aus sozusagen kurzen Tönen, kurzen Wortbeiträgen. Wir haben das mal ausgemessen. Also wir kriegen über diese Beschränkung auf den eigenen Bereich von Sendungen in der strengsten Auslegung, also wenn man es ganz streng auslegt, nur auf eigene Tagesschauen, eine Reduzierung unseres Angebots von bis zu 2/3 am Morgen. Und das heißt, in der jetzigen Entwurfsfassung dieses Vertrags werden wir ein Nachrichtenangebot sein, was langsamer ist, was flacher ist und was einfach schlechter ist am Morgen.
Gerade in der Primetime, wo man also eigentlich nach dem Aufwachen wissen will, ist die Welt noch die alte?
Ja. Steht die Welt noch, genau. Steht die Welt noch, wie lief's, wer hat sich wie geschlagen? Und bei allem Verständnis für auch die Punkte, die Sie erwähnt haben, mit dem Thema der sozusagen Chancengleichheit oder der Fairness. Wir kommen in der Situation, wo gerade eine Primetime am Morgen davon geprägt sein wird, dass diejenigen, die ihre 18,36 Euro bezahlen, ein flacheres Angebot vorfinden, ein langsameres Angebot vorfinden und ein schlechteres Angebot vorfinden und das nicht verstehen werden. Und sie werden es auch nicht diesem Vertrag zuschreiben, sie werden es erstmal uns zuschreiben. Und das ist keine gute Situation. Ich für meinen Teil möchte nicht in eine Welt kommen, wo wir eine Zweiklassengesellschaft haben von Informationen und von Nachrichten.
Nun bin ich auch jemand, der in einer Krise auch Chancen sieht. Ist es dann nicht möglich, dass der Hörfunkkorrespondent, der bisher tatsächlich nur Radio machte und bei NDR Info oder sonst wo auftauchte, beim Inforadio hier im RBB, dass der gleichzeitig eine Kamera laufen lässt und dass man dann in der Tagesschau, also solche Berichte dann in der Nacht, ich sag mal unkonventionell, wie es ja auch in der Corona-Zeit war, dann auch plötzlich mit der Handykamera zeigt und dass sich doch das Publikum daran gewöhnen wird, dass nicht immer gleich ein ganzer Ü-Wagen irgendwo steht?
Das ist ja eine Welt, in der wir schon lange unterwegs sind, auch gut unterwegs sind. Grundsätzlich, dass Korrespondenten und Korrespondenten unglaublich flexibel sind, unglaublich auch dynamisch reagieren können auf Situationen. Gleichzeitig muss man sich klar machen, wir haben unglaublich viel lineare Fläche auch zu bespielen in der ARD. Und ich kann jetzt wieder nur als Tagesschau sprechen, wir sind nicht immer Herren dieser linearen Fläche. Also die Nachtsendungen zum Beispiel der Tagesschau laufen im Ersten. Und was im Ersten läuft, wie das Sendeschema dort aussieht, ist bestimmt ja nicht die Tagesschau. Und wenn es darum geht, und das ist das Versprechen einer linearen Tagesschau, schnell im Überblick dir das Wichtigste in diesem Moment zu nennen, ist es vielleicht nicht der ausführliche Korrespondententext und die Analyse oder der Korrespondentenaufsager und die Analyse vom Parteitag. Und wenn man in dem Beispiel auch bleibt, ist natürlich ein Aufsager im Fernsehen immer kürzer als zum Beispiel ein Radiotranskript, was einfach auch ein bisschen ausführlicher sein darf. Und ich bin auch optimistisch, dass wir Wege finden werden müssen, um Qualität zu halten. Aber zunächst mal lässt es mich ziemlich ratlos zurück, wie wir in die neue Situation kommen und wie wir sie meistern werden. Denn wir sind ja in einer Zangenbewegung. Also wir haben einerseits diese Reduzierung der Möglichkeiten, Sendungsbezüge herzustellen, auch für eine Gemeinschaftseinrichtung wie uns, was ziemlich irre ist, weil wir leben auch im Linearen von diesen Bezügen. Also wir sind die Plattform der ARD, was Informationen angeht, auch im Linearen. Und wir kriegen eine Einschränkung der Linearität, denn wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht mit den Spartenkanälen. Also Tagesschau 24 ist ja auch vielleicht bekannt im Vertrag zumindest oder im Entwurf, nicht fraglich gestellt, aber zumindest ist es so, dass es in ein Bouquet kommt mit anderen linearen Spartenkanälen, die.
Also wie Phoenix und ZDF Info.
Ganz genau. Von denen einfach nicht klar ist, was davon bleiben kann und bleiben soll, auch im Linearen. Und das nimmt so ein bisschen den Handlungsspielraum. Also wenn ich nicht mehr habe in meiner eigenen linearen Sendungsfläche, weil ich sie vielleicht gar nicht mehr habe. Und ich muss aber lineare Sendungsfläche haben, um überhaupt digital handeln zu können. dann kriege ich Probleme.
Kurze Zäsur und dann sprechen wir über Drittplattformen, denn es gibt ja nicht nur tagesschau.de und die Tagesschau-App. Und wir müssen auch reden über eine dieser Woche bekannt gewordene Selbstverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Sender. In der Leitung zugeschaltet immer noch Juliane Leopold, Chefredakteurin ARD Aktuell Digitales. Wir sprechen über die geplante Verschärfung der Regeln durch die Medienpolitik beim Agieren der Öffentlich-Rechtlichen im Netz. Dazu gehören auch Drittplattformen wie TikTok und Co., wo die Textmenge aber sehr viel geringer ausfällt und auch die Verleger nicht stört, Juliane.
Wir sind auf Social Media nicht das Gleiche, wie wir linear sind als Tagesschau, aus guten Gründen. Ja, wir erreichen völlig andere Zielgruppen. Wir möchten auch völlig andere Zielgruppen dort erreichen. Wir finden, das ist auch unsere Verantwortung, die dort zu erreichen. Denn wir wissen alle, Social Media ist jetzt nicht der Hort der perfekten Informationsfeld, sondern da tummeln sich auch ganz schön viele Desinformationsquellen. Und wir sind ziemlich stolz drauf, dass wir die Fahne hochhalten als diejenigen, die dagegen auch was tun und die dagegen ankämpfen. Indem wir aber die Tagesschau dort auch anders präsentieren oder unsere Marke anders präsentieren. Es ist für uns recht relevant. Ich wollte ein Beispiel erwähnen, wo an dem klar wird, wie irre eben dieser strenge lineare Sendungsbezug ist, wenn man erfolgreich auf Drittplattformen unterwegs sein will. Und wenn die Politik auch möchte, dass es seriöse öffentlich-rechtliche Anbieter gibt, die auf Drittplattformen Desinformation was entgegensetzen. Wir haben dort ein Format, das heißt die Community-Frage. Die Community-Frage ist genau das. Sie ist eine Antwort auf Fragen, die uns die Community stellt, mit unseren journalistischen Mitteln. Und es ist nicht ein Format, was wir im Linearen abspielen, weil der klassische Tagesschau-Zuschauer einer 20 Uhr überhaupt nicht wüsste, was er mit einer Community-Frage anfangen soll. Und das ist auch okay so. Ja, also wir brauchen diese Mehrfüßigkeit und wir brauchen diese Flexibilität, um adäquat, das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, auf das wachsende Desinformationszeitalter reagieren zu können.
Es gab jetzt, wenn ich unterbrechen darf, damit wir es nicht einfach vergessen, am 17. Oktober die Meldung, dass die Tagesschau jetzt mit der Marke Tagesschau auch auf Twitch sein wird. Ne? Was ist denn da die Idee dahinter? Das ist ja eher so eine Gamer-Plattform. Der RBB hat zwar dort auch ein Talk-Format, aber das ist Talk ist schon noch mal was anderes als Tagesschau, oder?
Absolut. Also für uns ist es so, dass wir immer wieder experimentieren, auch mit neuen Plattformen. Wir beobachten sehr genau, was sich wie entwickelt und wir beobachten sehr genau, wo sich junge Menschen gerade informieren, wo sie Nachrichten konsumieren. Und was wir momentan beobachten, ist, dass zum einen das natürlich das normale, ich sag mal, Suchverhalten zunimmt, also Suchen von Informationen über Suchmaschinen. Aber was auch zunimmt, ist das Suchen über Search GPT und über Social Search. Und dann kommen eben Drittplattformen auch wie Twitch ins Spiel oder Streaming-Plattformen wie Twitch ins Spiel, wo sich sozusagen Nachrichten nicht in die erste Reihe stellen, aber eben auch en passant konsumiert werden. Also es hat auch was damit zu tun, wie sich parasoziale Interaktion dort abbildet, wie Menschen interagieren mit Influencern, mit Streamern, auf die sie vertrauen. Und wir werden eben gerne auch Teil dieses Orchesters. Wir werden einfach gerne da mit der Marke, um denjenigen, die sich für uns interessieren, auch ein Angebot machen zu können. Und zwar dort, wo sie sind. Wir glauben nicht mehr, dass junge Menschen sozusagen aufwachsen, um in eine 20-Uhr-Sozialisierung zu kommen. Es wäre toll, wenn das passiert, aber wir sehen es nicht. Wir sehen nicht, dass diese jungen Zielgruppen sich dann gezielt der Linearität zuwenden, sondern sie bleiben im Digitalen, sie bleiben im Internet.
Kommen wir mal wieder zurück auf die sogenannte Presseähnlichkeit oder die Textlastigkeit, wie auch Verleger jetzt argumentieren. Die Öffentlich-Rechtlichen, ARD, ZDF, Deutschlandradio, hatten in dieser Woche eine Initiative platziert, nämlich die Selbstverpflichtung bei textlichen Angeboten. Da waren Sie mit dabei bei der Erarbeitung dieser Selbstverpflichtung. Was genau wäre denn leistbar und machbar? Denn ich nehme an, dass in dieser Selbstverpflichtung jetzt nicht das Unmachbare aufgegriffen wurde, sondern es ist ein Angebot an die Verleger, außerhalb des Reformstaatsvertrags vielleicht doch eine gütliche Einigung zu finden.
Ganz genau.
Eine Woche bevor die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten dort vielleicht zur Entscheidung kommen. Was beinhaltet diese Selbstverpflichtung?
Also ich kann gerne darauf eingehen, was uns oder was mich umgetrieben hat. Die Gedanken mich umgetrieben haben bei meiner Mitarbeit, das war, sich gut zu überlegen, was sind denn diese Dinge, die ich auch kenne aus den Gesprächen, die man führt, auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Verlagswelt, die wir unter Schmerzen auch aufgeben können, aber die uns nicht im Kern des Auftrags berühren, was zum Beispiel die Breaking-News-Fähigkeit angeht. Also ein Albtraum ist für uns eine Situation, wie sie sich jetzt auch ehrlicherweise darstellt, dass wir in der Breaking-News-Lage zwar noch eine Eilmeldung absetzen können digital, aber dann warten müssen, bis linear gesendet wird, bevor wir zum Beispiel einen Live-Blog aufsetzen. Dann kommen wir wirklich ins Linear-First zurück und dann kommen wir in eine Welt, die uns ja abschneidet von sozusagen moderner, adäquater Nachrichtennutzung. Aber was können wir tun, um zu zeigen, dass wir einen guten Willen haben, auch diese Fairness herzustellen? Wir können zum Beispiel auf Teaser-Texte verzichten.
Das muss man erklären, was das genau ist.
Ja, das kann ich gerne erklären. Also Teaser-Texte sind diese 3, 4, 5 Zeilen, die einen Artikel zusammenfassen, die auf der ersten Ebene, zum Beispiel einer Homepage, zu sehen sind, die Nutzerinnen und Nutzer neugierig machen sollen auf das, was sich hinter einem Klick sozusagen verbirgt.
Ja, nicht nur neugierig, sondern auch, damit man schneller aussortieren kann, ist das etwas, was mich interessiert oder kann das weg, ne?
Das ist die andere Seite von Neugierde, ist dann sozusagen das Aussortieren. Die Teaser sind deswegen so relevant, weil sie auch für Google relevant sind. Sie werden auch durchcrawled.
Die sogenannten Snippets heißen die da, ne?
Ja, genau.
Wo die Verleger auch nochmal zusätzlich Geld wollen, was auch verständlich ist, weil das ja urheberrechtlich geschütztes Material ist.
Genau, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, das ist ein Markt, aus dem man sich entfernen könnte, aus meiner Sicht. Wo man sagen kann, das überlassen wir den anderen, das überlassen wir den Mitbewerbern, weil sie es auch monetarisieren können und sollen. Ein weiteres Angebot, was es schon gibt, aber was wir einfach nochmal erneuert haben und was wir auch verstärkt haben, ist die Zusammenarbeit bei der Verlinkung auch auf Paid Content. Hier ist es ja so, dass der Gesetzgeber da lange aus guten Gründen gesagt hat, das ist nicht der Job von Öffentlich-Rechtlichen, auf Paid Content sozusagen Traffic zu vermitteln. In der Selbstverpflichtung würde es anders aussehen. Da gibt es dann sozusagen ein richtiges Mitwirkungsgebot, auch auf Paid Content zu verlinken, auch auf Verlagswebsites zu verlinken. Und zwar auch, wenn es nicht unmittelbar mit der eigenen Rechercheleistung zu tun hat. Also wenn es einen Rechercheverbund gibt, dann liegt es ja sowieso nahe, dass man auch auf den Mitbewerber verlinkt, der einfach im Verbund mitsteckt.
Wie zum Beispiel in der Vergangenheit mit der Süddeutschen Zeitung.
Ganz genau. Aber eben in der Selbstverpflichtung würde das auch noch weitergehen. Und wir haben ja verstanden, oder ich glaube verstanden zu haben, dass das Erlösmodell vieler Verlage sich eben gewandelt hat von der reinen Reichweite hin zu digitalen Abos. Und das ist ein Punkt, wo wir natürlich unterstützen können. Ich will aber auch eins klar machen, weil das auch eine Erzählung ist, die dann manchmal im Raum steht von der anderen Seite. Es ist jetzt nicht so, dass die öffentlich-rechtliche publizistische Leistung dort oder der Traffic, der dort ist, zum Füllhorn wird von Traffic für die Verlage, weil wir nicht marktbeherrschend sind an der Stelle. Der größte Mitbewerber im Nachrichtenumfeld ist Bild.de. T-Online.de spielt eine sehr, sehr große Rolle, ist sehr, sehr stark gewachsen. Und der erste öffentlich-rechtliche Anbieter in diesem News-Segment, das sind wir.
Wir wollen Spiegel.de nicht vergessen.
Genau, die sind auch sehr stark dabei in den Top 3 bzw. Top 4, je nach Betrachtung. NTV.de ist dabei. Übrigens auch ein Fernsehanbieter, nur mal so am Rande, kein klassisches Verlagsangebot. Und wir kommen dann so je nach Monat vielleicht mal an der 5, an der 6, an der 7. Aber das ist keine Marktdominanz an der Stelle. Das ist mir auch wichtig zu betonen, weil das in den Debatten manchmal untergeht. Es wird so ein Popanz aufgebaut, der dann einfach nicht, also zumindest nicht meiner Kenntnis der Realität entspricht.
Wie sind denn die Reaktionen der Verleger? Es gibt zwar schon Presseberichte, dass man das sehr skeptisch sieht, aber was wird Ihnen direkt gespiegelt?
Also mir direkt wurde noch nichts gespiegelt. Ich verfolge auch nur die Pressediskussion. Ich kann vielleicht mal einen Moment meinen Hut absetzen der aktuellen Rolle und ein bisschen da raustreten. Ich begleite diesen Punkt oder diese Debatte ja schon sehr lange, auch akademisch. Also ich habe Publizistik mal studiert und wir haben ja am Anfang auch diesen Ton gespielt, der noch ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Dieses Thema ist sehr, sehr alt. Und meine private Einschätzung dazu ist, dass es für viele Verlage sich gar nicht lohnt, eine Einigung zu finden, weil sie vom Antagonismus leben. Der Antagonismus ist wichtig, denn der Antagonismus ist auflösbar, indem man eben ja versucht, gesetzgeberische Wege zu finden, um die eigene Position zu stärken. Das ist in anderen Bereichen eben schwieriger. Also das ist vielleicht auch ein Punkt, der auch schon erwähnt wurde an anderer Stelle. Das eigentliche Problem für viele Verlage in Deutschland ist meiner Auffassung nach nicht die öffentlich-rechtliche Publizistik. Es ist die Marktmacht amerikanischer Plattformen, es ist die Marktmacht von Google, es ist die Marktmacht von KI, die jetzt raufdrängt für Auffindbarkeit von Informationen, von Nachrichten. Es ist die völlig ungeklärte Situation, was ist eigentlich mit Absenderkennung, was ist mit Urheberrechten, wenn KI auf einmal sozusagen zum Search Agent wird für wertvolle Nachrichten und Informationen. Und das sind alles Punkte, wo ich mir gewünscht hätte, dass Politik die aufgreift, weil sie wirklich in die Zukunft weisen und wo es auch Sinn ergibt, in eine starke Allianz miteinander zu treten, als Content-Lieferanten für Plattformen. Und das ist nicht passiert, sondern man hat im Grunde den alten Begriff aufgegriffen, man hat den alten Konflikt aufgegriffen. Ich kann nur sagen, ich hoffe sehr, dass man ihn löst, aber mir fehlt ein bisschen auch die Hoffnung, muss ich sagen, momentan. Also ich bin sehr besorgt in der aktuellen Situation und habe auch noch keine Glaskugel, wie das wohl ausgehen wird.
Da müssen wir tatsächlich warten. Bis nächste Woche, 25. Oktober, ist die Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig. Und man will sich da dann zum Reformstaatsvertrag zumindest insofern festlegen, dass man Unterschriften drunter setzt. Das muss noch durch die Länderparlamente. Und dann werden wir Gewissheit haben, ob, so ist der Plan, im Sommer 2025 neue Regelungen zum Beispiel auf die Tagesschau zukommen, was die Präsenz im Internet betrifft. Ich bedanke mich erstmal für dieses Gespräch bei Juliane Leopold. Sie ist ARD aktuell Chefredakteurin Digitales und war, das muss man dazu sagen, vorher auf der anderen Seite der Macht, zum Beispiel bei BuzzFeed, und kennt also beide Seiten. Das wollen wir hier nicht unberücksichtigt lassen und weiß also genau, wie in dem Fall das Netz privat, kommerziell und öffentlich-rechtlich tickt. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sie hören das Radio 1 Medienmagazin zum Thema Reform, Staatsvertrag, und nicht nur Textverantwortliche von Tagesschau bis RBB24 melden sich in diesen Tagen zu Wort und machen Vorschläge zum neuen Reformstaatsvertrag, obwohl die Frist der Eingaben schon längst abgelaufen ist. Aber kurz vor einer medienpolitischen Entscheidung eben auf der Ebene der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten nächste Woche lud der DGB in dieser Woche zusammen mit Verdi zu einer medienpolitischen Tagung. Und Stefan Müller war für uns in Berlin dabei und ich fragte ihn in einem Schaltgespräch, so wie eben auch aufgezeichnet, wie sich denn die Gewerkschaften zum Reformpapier mit dem Einstellen von 20 Radiosendern und 4 bis 5 Spartenkanälen beziehungsweise zur Presseähnlichkeitsdebatte positioniert haben.
Ja, DGB und Verdi, die sehen das Ganze natürlich sehr kritisch. Das hat gleich in der ersten Diskussionsrunde Christoph Schmidt-Detlefsen vom Verdi-Bundesvorstand deutlich gemacht.
Wir sind hier im gewerkschaftlichen Raum. Die Expertise der Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag mit großem Engagement Programm machen und auch die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, die wissen, wo es in den Sendeanstalten hakt. Das alles ist nicht gefragt worden in den Diskussionen. Gewerkschaften, Beschäftigtenvertretungen, Personalräte, freien Vertretungen sind komplett außen vor geblieben. Und wir haben ein bisschen die Sorge, dass das wieder so ist, da guckt jemand von außen drauf und denkt sich was aus. Dieser Zukunftsrat hatte nämlich auch einige Beispiele, die völlig gegen die föderale Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zumindest auf der ARD-Seite, ausgelegt werden, was sie da sozusagen an neuen Steuerungsinstrumenten hatten. Ich glaube, das ist auch politisch eine heikle Diskussion.
Es hat ja eine wahre Flut von Stellungnahmen zum Reformstaatsvertrag gegeben, der unter anderem die Abschaffung von Dreisat zur Diskussion stellt. Also dazu muss man immer noch sagen, die Öffentlich-Rechtlichen können selbst entscheiden, was aus diesem Portfolio von 4 bis 5 linearen TV-Programmen gestrichen werden soll. Aber auch die Zahl der Radiosender soll auf jeden Fall reduziert werden. 20 stehen zur Diskussion. Bei Compact haben inzwischen schon mehr als 350.000 unterschrieben. Fakten statt Fake News ARD und ZDF schützen. Und was hat nun Heike Raab von der SPD, sie ist ja zudem Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder, dazu gesagt bei der Medientagung von DGB und Verdi?
Ja, es gibt ja diese über 16.000 Stellungnahmen von Privatleuten. Und da musste Raab einräumen, eine so hohe Beteiligung von Privatpersonen und auch Institutionen, die hat es bei einem Medienstaatsvertrag, der geändert werden soll, bisher noch nicht gegeben. Beim ersten Medienstaatsvertrag hätte es weniger als 3.000 Eingaben damals gegeben, hat Raab gesagt. Es hätte damals aber trotzdem 3 Monate gedauert, bis alle gelesen und ausgewertet worden seien, so Raab. Und jetzt drängt natürlich die Zeit. Es bleiben zur Auswertung nur wenige Tage. Dann soll es ja schon eine Entscheidung der Ministerpräsidenten Ministerpräsidenten geben, es sei denn, man schiebt es nochmal auf. Heike Raab hat am Mittwoch dazu gesagt:
Was machen wir damit? Wir haben genau 16.100 Eingaben und ich habe es ausdrücklich begrüßt, dass wir eine so hohe Beteiligung haben. Wir sichten jetzt seit gestern 3 Tage lang unsere Rundfunkreferentinnen und Referenten, die Eingaben der Verbände, Organisationen, Anstalten, Gremien, Gewerkschaften, alle, die uns schreiben. Und die Bürgeranfragen werden wir mit einem KI-Tool clustern lassen. Und auch da sind sehr, sehr unterschiedliche Eingaben dran, von den Krimi-Befürwortern bis zu den Kulturliebhabern, aber auch welchen, die nie wieder höheren Beitrag zahlen wollen.
Sagt Heike Raab. Also ein KI-Tool soll die eingereichten Stellungnahmen der Bürgerinnen und Bürger thematisch ordnen. Raab nennt es Clustern. Ich habe mir in dem Zusammenhang natürlich die Frage gestellt, ist es überhaupt realistisch? Und ich habe dazu zuerst mal ChatGPT befragt und die Antwort kommt jetzt auch von einer KI-Stimme generiert.
Die geplante Auswertung der 16.000 Eingaben innerhalb weniger Tage, kombiniert mit einer KI-gestützten Analyse, ist technisch machbar. Der straffe Zeitplan, die Ministerpräsidenten sollen bereits nächste Woche über die Ergebnisse sprechen, lässt wenig Raum für detaillierte, inhaltliche Auseinandersetzung mit den Einwendungen. Ein solches Vorgehen könnte kritisiert werden, da es den Eindruck erwecken könnte, dass die Eingaben nicht umfassend gewürdigt wurden.
Zitat Ende.
Also wohlgemerkt ein Ergebnis, das eine generative KI prognostiziert, also ChatGPT in dem Fall. Hast du da noch weitere Erkenntnisse gewonnen, also von lebenden Menschen vielleicht?
Also ChatGPT meint zur Textanalyse über KI-gestützte Tools, diese Tools könnten Muster erkennen, ähnliche Themen zusammenfassen und so eine erste grobe Sortierung vornehmen. Allerdings sei die Qualität der Analyse ja stark von der Komplexität der Eingaben abhängig. Und deshalb folgert ChatGPT, Zitat, wenn die Kommentare sehr heterogen oder differenziert sind, könnte es zu groben Vereinfachungen kommen. Und es bestehe auch die Gefahr, dass durch den engen Zeitrahmen wichtige Details übersehen oder zu grob zusammengefasst werden.
Das finde ich also ziemlich spannend, weil es bei der medienpolitischen Tagung der Gewerkschaften ja auch generell um Journalismus und KI gehen sollte.
Ja, genau. Und deshalb habe ich bei dieser Tagung die Frage nach der Auswertung dieser 16.000 Einwendungen zum Änderungsstaatsvertrag auch der Expertin gestellt. Theresa Züger heißt sie. Sie forscht zu gemeinwohlorientierter KI und zwar am Berliner Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.
Soweit ich sie verstanden habe, und das halte ich auch für sehr sinnvoll, hat sie davon gesprochen, dass das gefiltert wird. Und dafür sind 16.000 Kommentare ehrlich gesagt kein besonders großer Datensatz, sondern solche Aufgaben, Inhalte zu clustern in bestimmte Gruppen, wo entschieden werden kann, okay, wo werden dieselben Argumente wiederholt in verschiedener Form, wo gibt es neue Einwände oder neue Punkte, das ist tatsächlich auf jeden Fall eine Hilfe in dem Prozess, die da geleistet werden kann.
Kennen Sie da Anwendungsgebiete, dass es schon mal gemacht wurde? Oder hat dann die rheinland-pfälzische Staatskanzlei jetzt wirklich eine Pionierarbeit zu leisten?
Nein, also ich glaube, das können tatsächlich sehr viele der General-Purpose-Modelle können da sicher schon helfen. Es ist keine absolute Akkuratheit, aber eine Hilfeleistung und eine Filterfunktion ist auf jeden Fall machbar.
Also das sagt zumindest die KI-Expertin Theresa Züger zur Frage, wie schnell und wie effizient man einen großen Datensatz, in diesem Fall ja diese 16.000 Stellungnahmen zum Medienänderungsstaatsvertrag jetzt auswerten kann, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Stefan, hast du bei Verdi und beim Deutschen Gewerkschaftsbund grundsätzlich erfahren, wie die Gewerkschaften mit den Herausforderungen von generativen KI-Systemen, also wie ChatGPT, Perplexity oder ähnliche KIs weiter umgehen wollen?
Also ich glaube, man hinkt da ziemlich hinterher bei diesen Entwicklungen. Egal, ob das jetzt der Gewerkschaftsbund ist oder auch so ein Branchenverband wie Bitkom. Im Grunde bleibt im Gewerkschaftssektor nur die vage Hoffnung auf diesen europäischen AI Act, also die bereits von der EU beschlossene KI-Verordnung, die ja im kommenden August nochmal in eine ganz neue Phase gehen wird. Dann sollen nämlich per Gesetz die Anbieter von diesen großen Sprachmodellen wie eben ChatGPT dazu verpflichtet werden, in Europa bestimmte ethische Grundsätze zu beachten. Wie das dann genau aussieht oder auch ausgestaltet werden soll, das ist noch nicht ganz klar. Aber was mich bei dieser medienpolitischen Tagung eher ratlos zurückgelassen hat. Es ist die ja vielleicht etwas zahnlose Haltung der Gewerkschaften zum Thema künstliche Intelligenz. Vielleicht braucht man da auch mehr Expertise. Vielleicht geht die Entwicklung zu schnell für die behäbigen Gewerkschaftsleute.
Sagt zumindest Stefan Müller. Er hat die medienpolitische Tagung von DGB und Verdi diese Woche in Berlin besucht. Und wir werden weiter im Thema KI bleiben. Vera Linz ist im Studio und stellt uns ein neues KI-Buch vor. Berlin und Brandenburg hat ja demnächst Ferien. Ab Montag, 14 Tage in Ferienstimmung, ist man dann, und traditionell empfehlen wir ja Ferienlesestoff, das heißt konkret wieder Vera Linz an dieser Stelle, die ich ganz herzlich im Studio live begrüße, getragen von den Wogen der Buchmesse in Frankfurt-Main. Du hast uns eine relativ frische Neuerscheinung mitgebracht, ne?
Ganz genau, das Buch ist, man muss es sagen, auf den Tag genau vor einem Monat erschienen, also am 19. September. Der Titel: Der Gedankencode, wie künstliche Intelligenz unser Denken entschlüsselt und wir trotzdem die Kontrolle behalten, von Janosch Stelka.
Also nicht, wie ich fälschlich gesagt habe, dass es ein Buch ist zum Gedankenlesen, oder doch?
Naja, es geht schon ums Gedankenlesen, zumindest ein Teil des Buches.
Aber was meint er mit Gedankencode, also Janosch Stelka?
Naja, er meint damit, dass KI bald in der Lage sein könnte, das menschliche Denken zu entschlüsseln. Das heißt, zu verstehen, was im Gehirn passiert, wenn man denkt. Als Mind Reading AI fasst Janosch Stelka diese Entwicklung zusammen und er warnt davor, dass diese den Alltag grundlegend verändern, mit verheerenden Folgen durch einen möglichen Missbrauch der Technologie.
Mind Reading AI, also da liest künstliche Intelligenz unsere Gedanken aufgrund welcher Basis? Also wie weit ist denn die Forschung mit der Entwicklung?
Ja, die ist weiter, als man vermuten würde, auch wenn man das vielleicht gar nicht so mitbekommt. Das ist auch eine Kritik, die Janosch Stelka äußert, dass sich diejenigen, die Mind Reading AI entwickeln, darüber in Schweigen hüllen. Und er will mit diesem Buch auch für Aufklärung sorgen. Und tatsächlich arbeiten Unternehmen schon lange darauf hin, mit Hilfe von KI nicht nur Verhalten zu steuern, sondern auch direkt Einfluss auf Prozesse im menschlichen Gehirn zu nehmen. Als ersten Vorläufer sieht er die sozialen Medien, etwa wenn der Algorithmus von TikTok erkennt, welche Videos einem gefallen, um dann die kommenden Inhalte darauf zuzuschneiden. Hier würden noch statistisch Gedanken geschätzt, um den Nutzer so lange wie möglich an die App zu binden. Aber längst tasten sich die KI-Analyse-Tools an den menschlichen Körper ran.
Nun ist ja Janosch Stelka kein Unbekannter. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren als Journalist mit künstlicher Intelligenz. Er hat zum Beispiel für längere Zeit von den USA aus für das Magazin Politico gearbeitet. Wie schildert er den Wandel von KI hin zu einer Technologie, sage ich mal, die immer mehr versucht, den menschlichen Körper zu lesen?
Also wie sich dieses Herantasten vollzogen hat, das zeigt er am Beispiel der wichtigsten KI-Programme, die es auf dem Markt gibt. Und diesen Überblick verknüpft er zum Teil reportageartig mit Begegnungen rund um die Welt. In Indien zum Beispiel hat er den Aktivisten Masood getroffen, der sich gegen die öffentliche Überwachung durch Gesichts- und Emotionserkennung zur Wehr setzt. Im Chat erzählt ihm die Studentin Jessica, wie belastend es ist, wenn KI beim Bewerbungsinterview über ihre Eignung befindet. Da geht es also darum, dass KI-Programme mitreden bei der Auswahl von Bewerbern. Und in London, da war er wieder vor Ort, spricht er mit der Digitalrechtsorganisation ECO. Die beklagt, dass es sexuelle Übergriffe auf Frauen im Metaverse gibt. Das ist insofern relevant, als dass sich dort die virtuelle Realität sehr echt anfühlt, weil KI Bewegungen und Gesten analysiert und in Echtzeit darauf reagiert. Das liest sich alles sehr beunruhigend, welche Technologien da in der Entwicklung sind. Bis hierher muss ich sagen, der Neuigkeitswert dieser Informationssammlung ist relativ gering, denn seit langem werden ja solche Fälle kritisch in der Öffentlichkeit diskutiert, zu Recht natürlich. Also über das, was da in der Debatte kursiert, geht Janosch Stelka nicht hinaus, so zumindest meine Wahrnehmung.
Verstehe, aber wie sieht es denn mit dem, also laut Buchtitel ja dann doch irgendwie, dem Gedankenlesen aus durch KI? Erhält man hier neue Einblicke?
Ja, der Part, wo es um die tatsächliche Mind-Reading-AI geht, den fand ich dann doch sehr spannend, darum habe ich das Buch auch mitgebracht. Es ist schon erstaunlich und erschreckend zugleich, wie weit die Forschung hier bereits ist. Neuroadaptiv nennt sich die Technologie, bei der Gehirn-Computer-Schnittstellen Aufnahmen von Hirnaktivitäten in die Worte übersetzen, die diese Hirnaktivitäten ursprünglich ausgelöst haben. Und das ist schon gelungen mit einer Genauigkeit von über 40%, und zwar im Forschungslabor von Mark Zuckerbergs Meta. 2023 wurden diese Ergebnisse veröffentlicht. Also wirklich, dass die KI sozusagen nicht andockt an dein Gehirn und dann den Text wiedergibt, den du gelesen hast. Und Google arbeitet parallel zum Beispiel daran, Musik zu rekonstruieren. Und man kann davon ausgehen, dass man da auch schnell zu weiteren Fortschritten kommen wird. Eine breite Anwendung solcher Art Übersetzungsleistung ist zwar noch Zukunftsmusik, da sind also auch noch sehr große Apparaturen, die da im Einsatz sind, aber Janosch Delker prophezeit durchaus plausibel, wie ich finde, wenn die dafür notwendigen Geräte erstmal so klein sind, dass sie in jedes Handy passen oder in jedes Wearable, in eine Smartwatch oder in etwas, was man sich dann so auf den Kopf setzt. Es gibt ja schon jetzt Brain Tags, mit denen man die Schlafqualität messen kann. Also wenn die Mind Reading AI da reinpasst, dann können die Unternehmen nicht nur Gedanken auslesen, sondern sie werden womöglich auch versuchen, diese Gedanken umgekehrt auch zu steuern, um den Nutzer zu manipulieren und abhängig zu machen. Das ist zumindest eine Gefahr, die im Raum steht.
Ja, zumal, also ich kann mir auch vorstellen, dass man das nicht will, ausgelesen zu werden. Was schlägt er denn vor, wie man diese Gefahren sozusagen bekämpfen kann?
Also er schlägt zwei Arten von Gegenstrategien vor. Zum einen sollte jeder doch schon jetzt einen bewussten Umgang mit Technologie trainieren. Was er meint, ist einen reduzierten Umgang auch. Und gleichzeitig plädiert er für die Einführung von sogenannten Neurorechten, mit denen der Zugriff auf Gedanken reguliert werden soll. Da gibt es auch schon viele Debatten dazu. Und da ist auch schon einiges passiert in diese Richtung. Kalifornien zum Beispiel hat Anfang Oktober ein Gesetz verabschiedet, das neuronale Daten als persönliche, sensible Informationen einstuft. Die sind jetzt genauso geschützt wie zum Beispiel genetische und biometrische Daten. Und ähnliche Gesetze gibt es in Colorado, dann in Brasilien, im Bundesstaat Rio Grande do Sul und in Chile. Also da müsste auch hier in Europa einiges getan werden. Und dann fordert er auch mehr Einblick in Forschungsaktivitäten von Unternehmen, damit die Öffentlichkeit im Bilde darüber ist, woran da eigentlich geforscht wird und was da auf uns zukommen kann. Also man muss sagen, das ist ein Thema, das zeigen seine Recherchen durchaus plausibel, wo mehr Öffentlichkeit und Diskussion hergestellt werden muss.
Ja, auch zu dem Nutzen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es gibt ja Menschen, die sind entweder durch Unfälle oder durch Geburt eingeschränkt. Die können sich gar nicht äußern. Die sind total im Bewegungsapparat blockiert und können nicht reden. Und wenn man dann die Gedanken auslesen kann und mit auf die Art und Weise auch kommunizieren kann.
Genau, das ist der Punkt. Darum wird auch da schon seit längerem dran geforscht. Und das ist natürlich die absolut wünschenswerte und nützliche Seite dieser ganzen Entwicklung. Also insofern finde ich, ist es durchaus unterstützenswert, dass das gemacht wird.
Auch für Koma-Patienten.
Ganz genau. Ja. Der Punkt ist halt, dass eben auch die großen Tech-Unternehmen da mit im Boot sind und man sicherstellen muss, dass diese großen Tech-Unternehmen eben solche Entwicklungen nicht für ihre eigenen Profite ausnutzen. Also das ist sozusagen so der Balanceakt, den man gehen muss. Und dafür muss natürlich in der Öffentlichkeit viel, viel mehr darüber bekannt sein, was da eigentlich passiert.
Und sensibilisiert hat in dem Fall Janosch Delker der Gedankencode, wie künstliche Intelligenz unser Denken entschlüsselt und wir trotzdem die Kontrolle behalten. Erschien bei CH Beck, 206 Seiten, 14,95 € als Paperback-Ausgabe und 11,99 € jetzt schnell noch in den Ferien zum Runterladen als E-Book. Vielen Dank, Vera, für diesen dann doch sehr inspirierenden Gedanken, den du uns da gegeben hast, in die richtige Spur geschickt hast. Dankeschön.
Radio 1. Nur für Erwachsene.